Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schweizer Steuerpodcast. Die Steuergesetze in der Schweiz werden wegen der Digitalisierung und Globalisierung immer komplizierter. Steuerberater, die einem helfen, auf einfache Weise einen roten Faden im Steuerdschungel zu finden, sind umso gefragter. Henrik Telepski hilft digitalen Unternehmen in der Schweiz dabei, genau das umzusetzen und Steuern zu sparen. Dabei hat er sich besonders auf Online-Unternehmen, wie z.B. Coaches, Berater, Agenturen, digitale Arztpraxen und E-Commerce-Unternehmen spezialisiert und zeigt ihnen, wie sie mit einfachen Schritten Steuerfehler vermeiden können, die sehr teuer sein könnten.
Heute sprechen wir über das Thema Scheinselbstständigkeit. Insbesondere wenn du eine Einzelfirma in der Schweiz hast, dann kann es passieren, dass du in diese große Falle reinrutschst. Ja? Vor allem, wenn du eventuell eine kleine Anzahl von Kunden betreust. Das kann ein Großkunde sein oder ein paar wenige Großkunden. Dann kann das für dich sehr viele Risiken bedeuten. Und deswegen sitze ich jetzt hier mit dem Amir und wir werden über genau dieses Thema reden. Vielleicht kannst du einfach ganz kurz erklären, was heißt eigentlich Scheinselbstständigkeit?
Also Scheinselbstständigkeit bedeutet, dass du eben zum Schein selbstständig bist und dass du von der AHV, von der Ausgleichskasse, mehr als Angestellter angesehen wirst und nicht als Selbstständiger.
Du hast jetzt die Ausgleichskasse erwähnt, aber woran erkennt denn jetzt die Ausgleichskasse oder was sind die Kriterien, anhand von denen sie bemessen, ob du eben scheinselbstständig bist oder angestellt bist?
Das Ding ist eben so, dass in der Schweiz ist das nicht ganz konkret geregelt, wer genau als scheinselbstständig gilt und wer nicht. Aber es gibt diverse Kriterien, die eben eher in die eine Richtung, in die Scheinselbstständigkeit zielen. Und es gibt ein paar Kriterien, die eher dagegen sprechen. Es gibt eigentlich so von den Ausgleichskassen so vier Kriterien, die eigentlich am meisten aufgegriffen werden. Und zwar Kriterium Nummer eins ist eigentlich, ob du einen eigenen Marktauftritt hast. Also hast du eine eigene Website, hast du vielleicht eine Visitenkarte, trittst du mit deinem eigenen Namen, mit deiner eigenen Firma gegen außen auf oder versteckst du dich vielleicht hinter dem Namen von einer großen Firma oder so. Dann das zweite Kriterium ist, ob du mehrere Auftraggeber hast. Also arbeitest du eigentlich nur für eine große Firma, du hast nur einen Kunden oder hast du vielleicht fünf verschiedene Kunden, für die du verschiedene Aufträge machst. Dann ein weiteres Kriterium ist, ob du weisungsgebunden bist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eigentlich quasi dein Auftraggeber dir alles vorschreiben kann. Also dein Auftraggeber gibt dir alles ganz genau vor, wie du zu arbeiten hast.
Und je genau, mehr, wann fängst du an und wie lange arbeitest du, wo arbeitest du und solche Sachen. Ja.
Korrekt, genau. Ein viertes Kriterium ist, ob du dein eigenes wirtschaftliches Risiko trägst. Also ob du, wenn du mal nicht arbeiten kannst, ob du, wenn du mal keine Aufträge hast, ob du dann halt einfach kein Cash mehr bekommst, weil die gegengesetzte Richtung ist eigentlich, dass auch wenn du mal nichts zu tun hast, vielleicht wenig Aufträge hast, du vielleicht trotzdem eine monatliche Pauschale von deinem Auftraggeber bekommst, dann trägst du eben nicht dein eigenes wirtschaftliches Risiko, sondern eben dein Auftraggeber.
Also einfach insgesamt, je mehr das so aussieht wie ein Angestelltenverhältnis, mit je mehr Komponenten darauf hindeuten, desto eher wirst du so eingeschätzt. Vielleicht auch hier als Ergänzung auch die Anzahl von Auftraggebern, die du hast zum Beispiel, die ist auch nicht immer nur entscheidend, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Auftraggeber hast, der 70% von deinem Umsatz generiert und du hast noch 10 Minikunden eigentlich, dann kann das zum Beispiel auch schon darauf hindeuten, dass du eher scheinselbstständig bist. Also es kommt immer aufs Gesamtbild drauf an, aber das sind so mehr so diese Kriterien, mehr so die Prinzipien, die man eigentlich berücksichtigen muss. Ja? Und sagen wir jetzt mal, die Ausgleichskasse hat jetzt bei dir gewisse Kriterien gefunden ja? Und sie sagt jetzt, ja, du bist eigentlich scheinselbstständig, du bist eigentlich angestellt. Was passiert dann eigentlich?
Was dann passiert ist, dass die Ausgleichskasse sagt, hey, du bist angestellt bei eben diesen großen Auftraggeber. Und was dann passiert ist, dass dein Auftraggeber wird plötzlich für dich deine AHV-Beiträge zahlen müssen und wird dich quasi als Angestellter bei sich aufführen müssen. Unter Umständen kriegt dein Auftraggeber, aber auch du kriegst eine Buße eventuell und du kannst dann auch über mehrere Jahre zurück, also 2-3 Jahre zurück, könntest du plötzlich noch AHV-Beiträge leisten müssen und der Auftraggeber wird dann natürlich auf dich zukommen und diese Gelder von dir einverlangen.
Genau, das war jetzt das Beispiel auch mit der AHV. Man muss aber auch da berücksichtigen, als Arbeitgeber, wenn sich herausstellt, dass du eben, dass der Auftraggeber eigentlich der Arbeitgeber ist, dass der auch noch Haftung für ganz andere Sachen auch noch übernehmen kann oder muss. Wie zum Beispiel, wenn der Scheinselbstständige das nicht richtig bei den Steuern abgerechnet hat, dann kann es sogar passieren, dass der Arbeitgeber verpflichtet wird oder der Auftraggeber, diese Steuern auch nachzubezahlen, ja, wenn dort ein Schaden entstanden ist. Oder es können auch Probleme entstehen, wenn jetzt zum Beispiel der Scheinselbstständige nicht richtig unfallversichert ist, dass dann auch der Unfallversicherer hier Riesenprobleme machen kann. Solange nichts passiert, ist immer alles gut. Aber wenn natürlich jetzt der Scheinselbstständige, wenn dem irgendwas passiert oder so, dann kann es auch sein, dass der Arbeitgeber dafür haftbar gemacht wird. Das sind natürlich Szenarien, die wünscht man keinem, aber das kann halt natürlich auch nochmal viel weitergehen.
Ja, genau. Und was auch passieren kann, wenn du eben als scheinselbstständig eingestuft wärst, dann, dass alle deine anderen Auftraggeber, mit denen du vielleicht sonst zusammenarbeitest, einfach die Zusammenarbeit mit dir kündigen, weil die ja dann auch Angst davor haben, dass du eben scheinselbstständig werden könntest.
Ja, ich verstehe. Also zumindest genau, wenn es ja einmal passiert ist, kann es auch mehrmals passieren und so weiter. Ja, genau. Und wie kann man jetzt dieses Risiko vermindern eigentlich, dass man als scheinselbstständig eingestuft wird?
Also die schwierige Variante ist, du klärst bei jedem Auftraggeber genau den Beschäftigungsgrad, du klärst genau, wie du mit ihm arbeiten musst, dass du einfach auf der sicheren Seite bist, aber du merkst, das ist extrem aufwendig und du musst alles im Detail prüfen, dass du ja keine Gefahr für die Scheinselbstständigkeit aufwirfst. Das Einfache ist aber, dass du einfach eine GmbH entweder von Anfang an gründest oder deine Einzelfirma in eine GmbH umwandelst. Denn mit einer GmbH hast du das Problem der Scheinselbstständigkeit nicht. Das heißt, es ist unmöglich, dass du mit einer GmbH in eine Scheinselbstständigkeit reinkommst.
Das heißt, kannst die ganze Thematik eigentlich umschiffen in dem Sinne, weil ich meine, klar, du kannst auch richtig gute Abklärungen machen und kannst dann dich sicher fühlen, aber es kann wegen der Zeitverzögerung, das ist ja eigentlich das Problem, ne? Es kann sein, dass es vielleicht ein Jahr später oder 2 Jahre später passiert oder sogar 3 Jahre später, dass das plötzlich alles aufgerollt wird. Also wir haben ja auch schon Kunden gehabt, wo das sogar passiert ist, die dann für mehrere Jahre rückwirkend dann auch diese Probleme hatten und so weiter. Und vor allem das ganze Vertrauensverhältnis geht dann ja kaputt eigentlich, ne, mit dem Auftraggeber und auch ein Rufschaden für dich und diese ganzen Geschichten.
Ja, genau. Und gerade betreffend Vertrauensverhältnis, ich habe sogar in der Praxis schon Kunden erlebt, die mir gesagt haben, hey, der Auftraggeber wollte nicht mit mir zusammenarbeiten, weil ich eine Einzelfirma bin und der halt nicht das Risiko eingehen wollte, in die Scheinselbstständigkeit zu fallen. Das heißt, ihm wurde sogar vorgegeben, hey, mach bitte eine GmbH, damit wir zusammenarbeiten. Das heißt, im Worst Case verlierst du vielleicht sogar Umsatz oder Kunden, einfach weil du eine Einzelfirma hast, anstelle einer GmbH.
Genau, zum Beispiel bei der Swisscom ist das halt der Fall, ne? Dass die Swisscom eben verlangt, oder weil die eben schon schlechte Erfahrungen gesammelt haben
Genau.
mit Scheinselbstständigen. Deswegen sagen die einfach, hey, GmbH oder wir machen gar keine Verträge. Genau. Du hast ja vorhin erwähnt, dass es ideal ist, wenn man zum Beispiel erst eine GmbH gründet oder wenn du eine Einzelfirma hast, diese dann umzuwandeln in eine GmbH. Was gibt es da noch speziell zu beachten oder ist das einfach, ist das kompliziert oder wie gehen wir da am besten vor insgesamt?
Also eigentlich im Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sind, also Anfangsjahr 2025, ist ein perfekter Zeitpunkt, um sich diese Gedanken zu machen, denn das alte Jahr 24 ist jetzt durch und jetzt könnte man nämlich gerade sich überlegen, okay, könnte es sich lohnen, eine Umwandlung zu machen, weil du das Jahr ist abgeschlossen, dein Treuhänder oder du selbst erstellt dann bald den Jahresabschluss und anhand von dem können wir zum Beispiel auch dann einfach prüfen oder kannst du dann prüfen, ob eine Umwandlung Sinn ergibt. Das heißt, eigentlich jetzt ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, das anzugehen.
Und das ist vor allem ja auch so, dass so eine Umwandlung, die kann man teilweise rückwirkend machen, aber halt einfach bis zu 6 Monate rückwirken. Also das heißt, wenn du jetzt eigentlich in dem Sinne startest, und versuchst, so schnell es geht, das anzugehen mit dem Abschluss und so weiter, dann könnte es auch, passen, dass die Zeit reicht. Sonst müsste man dann aufs nächste Quartal zum Beispiel das machen oder auf das halbe Jahr oder irgendwie sowas. Wenn man jetzt natürlich berücksichtigt, dass man da auch mehr Aufwand hat, was würdest du jetzt empfehlen? Würdest du eher sagen, ja, starte immer eigentlich am besten mit einer Einzelfirma, die kannst du dann immer noch umwandeln oder wie schätzt du das ein, so jetzt auch vom Aufwand her, was ist da der beste Weg, sage ich jetzt mal?
Optimalerweise startest du direkt mit der GmbH, weil das ist die einfachste und günstigste Variante eigentlich als Unternehmer. Wenn du aber schon eine Einzelfirma hast, dann ist es langfristig gesehen immer noch günstiger für dich und auch optimaler, wenn du einfach so schnell es geht in eine GmbH umwandelst, weil du eben ganz viele Vorteile eben, unter anderem eben keine Gefahr der Scheinselbstständigkeit, die hast du dann halt eben nicht mehr. Und ich würde dir eigentlich immer empfehlen, das sofort umzuwandeln. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo das dann keinen Sinn ergeben würde, aber das kann man dann individuell noch prüfen eigentlich.
Okay, super. Du solltest wissen, was die Gefahren sind von der Scheinselbstständigkeit. Was ist das überhaupt? Wie kannst du die Risiken vermeiden? Und vor allem, wie kannst du zum Beispiel auch mit einer GmbH das Problem lösen? Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Thema und bis bald.
Merci, dass du heute wieder dabei bist.